Wir haben Marc Weinert zu Gast und Marc möchte einen Lieblingsfehler mit uns teilen. Und Marc ist Anästhesist in München und neben seiner Tätigkeit als Anästhesist ist er noch CRM-Trainer und Buchautor. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, danke Tom, danke Paula, dass ich wieder da sein darf. Wie schon so oft gesagt, es macht mir immer Spaß und auch dieses Mal werde ich wieder was lernen und freue mich darüber und ich hoffe, dass auch jemand anders was lernen kann aus dem Fehler, aus der Geschichte, die ich mitgebracht habe. Das ist eine Geschichte, beginnt auch wieder 7.30 Uhr morgens beim Notarztdienst und wir werden zu einem Patienten gerufen mit AZ-Verschlechterung. Und wir kommen in die Wohnung, ist im ersten Stock, kleine Wohnung und im Wohnzimmer liegt auf der Ledercouch ein Patient, der nicht nur die LLS-Kriterien erfüllt, sondern auch noch, wo man denkt so, okay, das ist eine Frage, wie lange das überhaupt noch geht. Der wiegt ungefähr 40 Kilo, hat zitronengelbes Gären, eingefallene Wangen, somnolent. Wir machen Standardmonitoring und dort stellt sich an Messwerten raus, die Sättigung ist so 85. Der Blutdruck ist systolisch 75, die Herzfrequenz ist 65 und er hat eine GCS von 12, 13. Die Ehefrau ist anwesend und wir finden auch den Arztbrief und in dem Arztbrief, der 6 Monate zurückliegt, steht da, dass es sich bei dem Patienten um einen Patienten handelt mit metastasiertem Pankreaskarzinom, der die kurative Medizin abgeschlossen hat und sich sozusagen jetzt in palliative Betreuung begeben soll, stellt sich heraus, das hat wohl nicht stattgefunden. Die Ehefrau ist aufgebracht und sagt, er hätte immer alles gewollt, der will auf alle Fälle, dass alles gemacht wird, was nur möglich ist. Und ich setze mich zu dem Patienten auf die Couch und frage ihn, ob er Luftnot hat. Und er schüttelt den Kopf. Ich frage ihn, ob er Schmerzen hat. Und er schüttelt den Kopf. Also die beiden wichtigsten Symptome, die mir jetzt in dem Moment einfallen, kann er verneinen, auch wenn er nicht verbal, aber doch deutlich. Und es besteht keine Patientenverfügung. Die Ehefrau will, dass sozusagen Maximaltherapie gemacht wird. Der Patient spricht nicht mehr in der Hinsicht. Es ist medizinisch auch nicht mehr indiziert. Für mich ist klar, dieser Patient stirbt heute. Da die Ehefrau mit der Situation aber komplett überfordert ist, überlege ich, was das Beste für den Patienten ist. Und frage die RTW-Besatzung, ob es für sie in Ordnung ist, wenn wir den Patienten zur Symptomkontrolle ins Krankenhaus bringen. RTW-Besatzung sagt, ja, das ist für sie völlig in Ordnung, auch alleine. Und der Druck ist zwischenzeitlich so systolisch um die 60, sodass ich einen halben Milliliter Aquinor spritze. Damit kommt der Druck wieder so um die 80 und damit ist die RTW-Besatzung auch d'accord, ihn so in die Klinik zu bringen. Ich schreibe groß aufs Notarztprotokoll, Palliativpatient, keine Intensivindikation oder Therapie, keine IMC-Indikation oder Therapie, zur Symptomkontrolle ins Krankenhaus. Wir haben einen Folgeeinsatz und deshalb fahre ich nicht mit. Und das war 7.30 Uhr. Der Tag vergeht, es ist 18.30 Uhr. Ich kriege die Meldung, Notarztnachforderung zum Palliativpatienten. Wir fahren dahin. Ich sage mir, das Treppenhaus kenne ich doch. Betrete dieses Wohnzimmer, das ich morgens um 8 verlassen habe. Der Patient liegt wieder auf der Couch. Die Ehefrau ist da. Inzwischen der höchst aufgebrachte 35-jährige Sohn. Und durch totalen Zufall, weil in der Großstadt, die RTW-Besatzung vom Morgen, was? Die mich nachgefordert hat. Ja. Und ich so, okay, was ist hier los? Was ist passiert? Und die RTW-Besatzung, durch den Zufall, dass sie da war, kann es mir erzählen. Sie kommen ins Krankenhaus und der Arzt in der Notaufnahme in dem Krankenhaus sagt, das ist ein Überwachungspatient, weil er Aquinor bekommen hat. Ich habe aber kein IMC oder Intensivbett, deshalb kann ich ihn nicht aufnehmen. Ich sage das jetzt, also ich sage jetzt nur die Fakten, so schwer wie mir das fällt, das Ganze neutral zu sagen. Dieser aufnehmende Arzt in der Notaufnahme organisiert einen Intensivtransport für diesen Patienten.
Ach du Scheiße.
Das war übrigens zu Zeiten von Corona. Und bringt diesen überwachungspflichtigen Patienten seiner Meinung nach oder lässt ihn bringen vom ITW in die Uniklinik, die zu dem Zeitpunkt das letzte Intensivbett der Stadt hat. Der Aufnahmearzt an der Uniklinik mit dem letzten Intensivbett der Stadt sagt, ich glaube, es hakt.
Zu Recht.
Dieser Patient ist, ja, völlig zu Recht, sagt, dieser Patient ist sicher nichts für uns, sicher nicht für meine Station. Ruft bei der Ehefrau an, schreibt einen Arztbrief, der aus exakt einer Zeile, nicht mal zwei Zeilen besteht, auf dem steht palliative Situation mit Ehefrau besprochen, zurück nach Hause. Das ist der Arztbrief, den sie in der Hand hält und mir hinhält. Der Sohn sagt, wenn es kein Intensivbett gibt, müssen sie ihn mit dem Hubschrauber verlegen. Und ich sage, okay, jetzt muss ich das ausbaden, was ich heute Morgen verpasst habe zu tun. Nämlich der Familie klarzumachen, dass ihr Vater und Mann jetzt stirbt. Und zwar heute und zwar hier. Und das wir machen werden. Obwohl die beiden äußerst aufgebracht sind und deutlich dem abgeneigt sind. Durch besondere Umstände ist es mir noch möglich, sogar die Hausärztin zu erreichen. Und zu fragen, wie das denn da gelaufen ist. Dann hat sie gesagt, ja, sie hat den Patienten mehrfach gesehen in den 6 Monaten und hat der Familie auch gesagt, dass sie sich darum bemühen möchten, sich an einen Palliativdienst zu wenden, was aber nicht geschehen ist. Also es ist bis zu dem Zeitpunkt nicht durchgedrungen, dass ihr Vater und Mann an dieser Erkrankung jetzt und bald sterben wird und dass da auch alle Künste unserer Medizin nichts dran ändern werden. Und daraufhin habe ich das Kind nachalarmiert, weil ich der Meinung war, auch wenn der Patient noch lebt, ist es sicher notwendig, dass der da ist. Habe bei der Leitstelle angerufen und habe gesagt, dass das jetzt ein längerer Einsatz wird und dass ich nicht abkömmlich bin. Und habe mich mit ihnen in die Küche gesetzt und habe gesagt, ich muss irgendwie, sie das wahrscheinlich noch nicht verstanden haben, ihr Vater wird sterben und der wird heute sterben und der wird hier sterben. Und dann hat ein bisschen eine Mischung aus Emotionen stattgefunden. Und letztendlich kam dann auch das Kind vorbei und hat damit geholfen, mit ihnen zu sprechen, sodass sie das einsehen konnten, weil die Alternative, die einzige Alternative, die es noch gegeben hätte, wäre, dass wir ihn wieder mit ins Krankenhaus nehmen. Ich diesmal mitfahre. Aber das ist sicher nicht das, was das Beste für den Patienten gewesen wäre. Weil meiner Meinung nach ist es schon gut, im Kreise der Familie zu sterben, wenn das möglich ist. Und zu Zeiten von Corona war das nicht möglich. Die hätten nicht kommen können. Also vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt nicht. Später war es ja so, dass man zu Palliativpatienten auch ins Krankenhaus konnte, aber zu dem Zeitpunkt wäre das nicht möglich gewesen. Und ich habe ihnen dann gesagt, dass es eigentlich nur 2 Arten und Weisen gibt, wie der Tag endet, nämlich dass ihr Vater im Kreise der Familie stirbt hier oder allein im Krankenhaus. Und zusammen mit dem Kind konnten wir sie dann letztendlich davon überzeugen, dass es das Beste ist, dass er zu Hause stirbt. Und wir haben ihn dann währenddessen noch mehrfach gefragt, ob er Symptome hat, die wir irgendwie lindern könnten, wie Atemnot oder Schmerzen, was er beides verneint hat. Im Sinne von, ich habe den Kopf geschüttelt oder bei anderen Sachen halt genickt. Und er ist dann gegen 3 Uhr morgens zu Hause verstorben, im Beisein der Familie, zusammen mit dem Kind. Ich bin dann nach 2 Stunden gefahren.
Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Das sind ja Einsätze, da geht's mir so, dass die viel länger hängen bleiben als viele andere. Und du hast deinen Fehler jetzt schon so drauf fokussiert, dass du es versäumt hast, das den morgens zu sagen. Man muss ja erstmal sagen, dass das ja so klassisches Schweizer Käsemodell ist. Also es haben ganz viele Ebenen versäumt, das ganz, ganz deutlich auszusprechen, wo das hingeht, wo man die ganze Familie vielleicht hätte noch viel besser einfangen können. Und am Ende ist das, was uns Ärzten leider und Ärztinnen leider oft das medizinische Wissen ist da, aber die Kommunikation geht auf irgendeinem Weg flöten, ob das im Team ist oder halt dem Patienten gegenüber.
Ja, so ist es.
Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch jegliches Fachpersonal. Das ist natürlich, sind schwierige Situationen. Und auch, bei, ich finde deinen Gedanken von morgens, okay, die Ehefrau scheint hier überfordert, bringe den jetzt oder ich lasse den in die Klinik bringen, den finde ich auch völlig nachvollziehbar. Wobei ich nicht sagen will, das ist das Beste, aber ich finde es absolut nachvollziehbar. Aber auch da, vielleicht hätte der Anruf in der Klinik bei dem aufnehmenden Arzt den ja auch eingefangen. Ich meine, der wird das auch nicht aus bösem Willen gemacht haben, sondern aus falschem Pflichtgefühl oder Überforderung mit zu vielen Patienten und er dachte, dass der geht jetzt auch nicht. Also ich meine, das muss man sich, glaube ich, bei vielen Sachen bewusst machen. Es ist selten so, dass irgendwer irgendwem was, also einem Patienten was Böses will, sondern es gibt irgendwelche anderen Triebfedern.
Ja, ich denke, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, wäre ich einfach mitgefahren, weil ich nicht glaube, dass dieser Patient in dem Krankenhaus dann abgelehnt worden wäre.
Ja.
Oder vor allen Dingen auch nicht mit dem Intensivtransport durch die ganze Stadt. Sinnlos war und gekostet hat und zu nichts beigetragen hat, außer dass er am Schluss wieder auf derselben Couch lag und wir das Gespräch, was wir morgens hätten führen können, abends geführt haben. Ja. Und eine weitere Sache, die mir dabei auffiel, also auch nach dem Gespräch mit dem von der Intensivstation an der Uniklinik, der hat ja auch nichts falsch gemacht. Der hat gesagt, der hat völlig richtig gesagt, das ist eine palliative Situation. Wir verlegen ihren Mann wieder nach Hause. Mhm. Palliativ ist für die meisten Menschen, die nicht medizinisch tätig sind, so ein Fremdwort wie Zylinderkopfdichtung für mich. Wenn jemand einmal das nicht erklärt hat, was das bedeutet, und auch innerhalb der medizinischen Profession, sage ich jetzt mal, dass Palliativmedizin Symptomkontrolle bedeutet und höchstes ärztliches Handeln ist. Das Gegenteil von, wir können nichts mehr für Sie tun, sondern im Gegenteil genau das, wir können jetzt noch sehr viel für Sie tun. Wir können Sie nicht heilen, aber wir können sehr viel für Sie tun. Das hat sehr lange gedauert, bis sich das, sage ich jetzt mal, rumgesprochen hat. Ich erinnere mich, ich habe einmal in einem Krankenhaus gearbeitet, da hat der chirurgische Chefarzt den Palliativteam Hausverbot auf seiner Station erteilt, weil er Patienten heilt. Mhm. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. Trotzdem, woher soll, sage ich jetzt mal, Lieschen Müller wissen, was Palliativmedizin bedeutet, wenn es ihr nie einbringt, die sie versteht? Und auch wenn man einfache Worte verwendet, heißt das nicht, dass die Bedeutung rüberkommt. Ich weiß, mein Schwiegervater hat, als er letztendlich auf die Palliativstation gekommen ist, gesagt, ihm hätte nie jemand gesagt, dass er stirbt. Und ich war bei mehreren Gesprächen dabei, wo das für mich völlig deutlich formuliert wurde. Und es gibt auch mehrere Arztbriefe, wo drin steht, über palliative Situationen deutlich und mehrfach aufgeklärt.
Scheinbar nicht angekommen.
So ist es. In dem Zusammenhang und in einem nicht ähnlichen, aber auch in einem palliativmedizinischen Fall, ist mir Best-Case-Worst-Case-Szenario und Patient Choices untergekommen. Und das ist eine Methode, wie man bei schwierigen Situationen Patienten aufklären kann, die ihnen dieses ist nicht rübergekommen oder verstehen, was das bedeutet, besser näher bringen kann. Und wenn ihr möchtet, kann ich das kurz mal erklären, wie das so läuft. Es gibt dazu zwei YouTube-Videos, die das perfekt erklären. Das ist eine Methode, die aus Palliativmedizin und Chirurgie in den USA kommt und die dazu verwendet wird, wenn es eben schwierige Entscheidungen zu treffen gibt, den Angehörigen oder den Patienten näher zu bringen, was das eigentlich bedeutet. Und es gibt ein Best-Case-Szenario und es gibt ein Worst-Case-Szenario von zum Beispiel einer Operation. Und man macht auf dem Blatt Papier oben ein Quadrat und sagt, okay, diese Seite ist jetzt, wir operieren sie. Und dann macht man einen Strich nach unten und einen Stern. Und oben das Quadrat ist Best-Case-Szenario und der Stern ist Worst-Case-Szenario. Und sagt dann, okay, nach dieser Operation ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sie zurück nach Hause kehren werden, sondern es kann sein, dass sie in einem Pflegeheim müssen, weil sie sind schon sehr alt, sie haben viele Vorerkrankungen. Und das Beste, was wir, wenn wir die Operation durchführen können, erreichen können, ist, dass sie nachher in einem Pflegeheim sind, dass sie vielleicht mit dem Rollstuhl sich bewegen können, Rollator eher nicht. Und dann aber die Wahrscheinlichkeit an diesem Strich mit einem Punkt markiert, wie wahrscheinlich man das einschätzt, dass das ist. Also dass man nicht sagt 30%, sondern dass man sozusagen so ungefähr 70% nach unten geht an diesem Strich und dann da das Kreuz macht und sagt, das ist die Wahrscheinlichkeit. Meiner Erfahrung nach wird es wahrscheinlich höchstens zu so 30% was. Und dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Und dann macht man wieder ein Quadrat, macht wieder einen Strich nach unten, Stern und sagt, das ist die alternative Methode, die wir haben. Wir werden sie nicht operieren, aber wir können ihre Symptome lindern. Und dann können wir im besten Fall leben sie dann noch so und so viele Monate. Im schlechtesten Fall sterben sie schon nach ein paar Tagen. Aber ihre Familie wird die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden. Und zu dem Worst-Case-Szenario gehört auch, dass viele denken, das Schlimmste ist, dass der Patient während der Operation stirbt. Das ist aber nicht das Worst-Case-Szenario. Und die wenigsten Patienten und Angehörigen wissen, dass so gut wie niemand im OP stirbt. Sondern er kommt auf die Intensivstation und er verbringt da die nächsten 4 Wochen, eventuell mit Nierenversagen und Dialyse, ARDS, Sepsis, Trachytomie, Critical Illness, Neuropathie, noch eine Sepsis, um dann letztendlich irgendwann nach 6 Wochen vergeblicher Intensivtherapie dort zu versterben. Und das muss man denen, wenn man Worst-Case-Szenario sagt, auch erklären, was das bedeutet. Dass das bedeutet, er kann nicht mit ihnen sprechen, er wird sie wahrscheinlich nicht erkennen, er kann nicht gehen, er kann nicht reden, er liegt da und wird bei Worst-Case zum Auseinanderfallen, bis er stirbt. Und wenn man das so erklärt, dann ist die Möglichkeit eher, dass man zu sagen, sowas hätte er nicht gewollt. Wenn man einen Patienten, der in die Notaufnahme kommt, fragt, möchten Sie, dass wir bei Ihrem Vater alles machen, dann sagt jeder ja. Das ist nicht die Frage. Dann ist die Frage nicht, möchten Sie, dass wir bei ihm alles machen, sondern dann ist die Frage, hätte Ihr Vater gewollt, dass wir ihm noch die Rippen brechen, bevor er stirbt? Ja.
Absolut. Best Case, Worst Case Szenario kannte ich noch nicht. Also gerade so dieses Verbildlichen, das kennt man ja auch aus der Pädagogik. Super gute Methode, um einfach noch einen Sinn anzusprechen und damit Einsicht. Und was Marc sagt, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Intensivmedizin ist für viele und auch für viele Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte etwas, was sie nicht kennen. Und deswegen muss man halt erklären, was Intensivmedizin bedeutet und nicht sagen, möchten Sie, dass wir alles machen. Also alles ist einfach, da kann keiner was mit anfangen und man muss erklären, was Intensivmedizin heißt, mit beiden Seiten, aber was es halt auch an Schmerzen, Leid, Desorientierung und so weiter heißt.
Ich frage mich häufig, was die Medienwelt, so die Filme und so, die ganzen Arztserien, was die da für eine Rolle spielen, weil ich schon häufig den Eindruck habe, das Bild, was da vermittelt wird, wenn der Patient mal kurz reanimiert wird, dann hat er einen Tubus und dann zieht er sich fröhlich lächelnd im Kreise seiner Familie den Tubus wieder raus und fängt direkt an zu sprechen und steht auf und kann alles. Ich frage mich manchmal, und es wäre sehr, sehr spannend, darüber mal eine Studie zu machen, was das eigentlich für einen Einfluss hat auf das Bild, was die allgemeine Bevölkerung so von Intensivmedizin und Reanimation hat. Das fände ich wahnsinnig spannend.
Ja, apropos Studie, als sie diese Methode eingeführt haben, haben sie das auch untersucht und jede Familie, mit der sie gesprochen haben, nachverfolgt und auch zu Hause besucht. Und 90% hatten diesen Zettel noch. Also Monate danach haben den aus der Schublade gezogen und haben gesagt, das hat uns total geholfen. Wir sind mit diesem Zettel durchs Land gefahren und haben den anderen Verwandten erklärt, warum wir uns so entschieden haben.
Ja.
Und das war was, wo ich gesagt habe, wow. Also das war wirklich beeindruckend. Und auch, wie Sie schön und wichtig sagen, es geht nicht darum zu sagen, was würden Sie wünschen, sondern, und Sie fragen auch nicht, was würde Ihr Vater wünschen, sondern Sie sagen, das ist ein spezieller Satz, wenn Ihr Vater jetzt hier am Tisch sitzen würde, was würde er sagen? Und dann müssen Sie sich diesen Perspektivwechsel vollziehen oder zumindest ansatzweise sich in die Rolle des Vaters versetzen. Und dann sagen, ja, der war total gerne draußen und Sport war ihm über alles wichtig. Und wenn er jetzt nicht mehr raus kann und nicht mehr gehen kann, da bin ich mir ziemlich sicher, das wäre was er nicht gewollt hätte.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Marc. Ich möchte noch einen anderen Aspekt von dem Fall rausheben, nämlich etwas, was mir immer wieder auffällt, dass wir häufig in diesen Settings eine große Spannung haben, weil wir sind als Akutteams, egal als Notarzt, RTW-Team, als auch als Intensivteam, als Akutteams auf Leben retten, Heilung gedrillt, ein Stück weit. Und wir haben wenig Ausbildung mit Einzelfällen, aber wir haben im großen Durchschnitt wenig Ausbildung, was Palliativversorgung angeht. Und das fällt uns in der Realität dauernd wieder auf die Füße, weil der Übergang zwischen Rettung in irgendeiner Form, wenn man das so sagen möchte, und Begleitung halt fließend ist. Und weil es natürlich auch viele Jahrzehnte eine krasse Trennung gab, die Gott sei Dank mittlerweile mehr und mehr verschwimmt, aber dass diese verschwommene Grenze ist in vielerlei Köpfen noch nicht angekommen. Und da will ich mich gar nicht von ausnehmen, das passiert mir auch immer wieder. Gerade wenn man Patientinnen und Patienten lange betreut, muss man irgendwann diesen Switch kriegen und sagen, okay, vielleicht ist es jetzt, müssen wir nochmal ein neues Gespräch führen mit den Angehörigen. Aber das ist das Problem dieser Akutmedizin in irgendeiner Ausprägung. Das trifft, glaube ich, auf die Notaufnahmen genauso zu, dass wir halt grundsätzlich erstmal anders ausgebildet sind und das lernen müssen. Also, weil das wird immer mehr werden, bin ich mir auch ganz sicher.
Ja, und im Rettungsdienst ganz viel Symptomkontrolle machen. Es ist ja selten eigentlich, dass wir Kathetern nicht im Wohnzimmer, sondern wir stabilisieren den Kreislauf und wir nehmen die Schmerzen und nehmen ihn mit in die Klinik, wo ihm sozusagen dann kurativ geholfen werden kann, wenn es so ist. Manchmal nehmen wir aber auch jemanden mit in die Klinik, wo nur die Symptomkontrolle erfolgt. Und ja.
Ja. Ich hätte noch einen weiteren Aspekt zu dem Fall von Marc. Oder wolltest du noch was dazu sagen, Torben?
Ja, ich will noch eins sagen. Mal gucken, ob wir das drinnen lassen. Aber was mir aufgefallen ist, Marc, ist, du hast gefragt, haben Sie Schmerzen und haben Sie Atemnot? Ich möchte noch ein Symptom ergänzen und das ist Angst.
Voll, mega wichtig.
Was man ja auch kontrollieren kann. Aber so als so drittes Symptom in diesem Setting.
Stimmt, ist richtig, ist ganz wichtig, habe ich auch nicht gefragt und ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, in dem Sinn, wie ruhig der da lag. Wobei nur, weil jemand ruhig da liegt, heißt das nicht, dass der keine Angst hat, aber es war so, dass mir das aufgrund von der Art und Weise, wie er da lag, nicht in den Sinn gekommen ist.
Ja. Mir ist noch was aufgefallen und zwar, was mich stutzig gemacht hat, ist, und das ist was man, finde ich, auch ganz viele Situationen übertragen kann, man hätte die Situation ja an jeder beliebigen Stelle eigentlich auflösen können, also sowohl in der ersten Notaufnahme als auch der Notarzt, der den ITW-Transport gemacht hat, als auch der Arzt in der zweiten Notaufnahme. Wenn man sich überlegt hätte, was hat sich wohl der andere dabei gedacht und da vielleicht mal angerufen und nachgefragt hätte. Und ich finde, das ist schon auch ein Phänomen, das mir sehr häufig auffällt, dass man sich initial vielleicht auch zu Recht über die andere Person ärgert und der anderen Person dann aber im zweiten Moment direkt unterstellt, dass sie sich sicher nichts dabei gedacht hat und einfach blöd ist. Und sich denkt, ja, du Idiot, warum hast du mir jetzt diesen Patienten geschickt oder so, was soll ich denn mit dem? Statt sich vielleicht mal zu fragen, was hat der sich möglicherweise dabei überlegt und zum Telefon zu greifen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Marc, aber bei uns kann man zum Beispiel als Notaufnahmearzt über die Leitstelle jedes beliebige NEF auch anrufen. Und ich meine, man hätte ja auch mal anrufen und nachfragen können, auch an jeder weiteren Stelle in dieser Kette und damit wahrscheinlich dem Patienten sehr viele Wege ersparen können. Und das ist was, das erlebe ich ganz häufig und ich ertappe mich dabei auch ständig selber. Und ja, genau, das ist einfach noch so ein Phänomen, das mir jetzt hier auch wieder aufgefallen ist quasi.
Ich könnte das einfach mal zusammenfassen mit all deine medizinische Kunst nützt dir nichts, wenn die Kommunikation nicht funktioniert.
Ja.
Vielen, vielen Dank fürs ehrliche Teilen des Fehlers. Und ich finde, aus sowas kann man ganz, ganz viel lernen, wenn man sich da reinversetzt. Und ich fand es sehr schön, mit euch darüber zu reden.
Vielen Dank für den schönen Dankeschön. Fall.
Danke, Paula. Danke, Torben.